NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince ist heute von einem Nachbeben erschüttert worden. Zahlreiche Menschen liefen in Panik aus ihren Häusern. Die Rettungsarbeiten mussten kurzzeitig unterbrochen werden. Neben der aktuellen Lage in Haiti berichten wir unter anderem über die folgenden Themen. Bundeskanzlerin Merkel will einen Konsens mit der SPD beim Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr erreichen. Bilanz der China-Reise vom Bundesaußenminister Guido Westerwelle. In Istanbul beginnen heute offiziell die Feierlichkeiten zur Kulturhauptstadt Europas 2010. Unser Kommentar beschäftigt sich mit der Bedeutung dieses Titels und des Programms für die Stadt am Bosporus. Und wir informieren Sie über die wichtigsten Sportereignisse an diesem Wochenende. Das grauenvolle Erdbeben in Haiti ist nach Angaben der Vereinten Nationen die schlimmste Katastrophe in ihrer Geschichte. Die Sprecherin des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Einsätze, Elisabeth Birs, erklärte heute in Genf, was vor allem die logistischen Probleme angeht, sind wir noch nie mit einer solchen Lage konfrontiert worden. Unterdessen läuft die internationale Hilfe für die Opfer des Bebens langsam an. Über die Situation in Haiti am Tag 4 nach dem verheerenden Erdbeben berichtet Martin Polanski.
Der kleine Flughafen von Port-au-Prince. Hier haben die USA nun ganz offiziell das Sagen. 74 Maschinen mit Hilfsgütern sind alleine am Freitag angekommen. Die US-Streitkräfte koordinieren jetzt alles, das Ausladen, den Abtransport, die Betankung der Flugzeuge. Es ist eine ziemlich schwierige Herausforderung, sagt ein US-Offizier, aber wir bekommen das hin. Völlig überlastet ist der Airport, er hat nur eine Landebahn. Zudem ist der Tower durch das Erdbeben beschädigt. In den ersten Tagen nach der Katastrophe konnten Hilfsflugzeuge erst nach Stunden landen, weil am Boden Chaos herrschte. Auch auf dem Wasser sind die USA für alle sichtbar präsent. Der Flugzeugträger Carl Winson liegt in der Bucht vor der Stadt, neben weiteren Kriegsschiffen. An Bord Hubschrauber, Ärzte und natürlich Hilfsgüter. Der Hafen von Port-au-Prince ist stark beschädigt, Schiffe können nicht mehr festmachen. Die USA suchen nun nach anderen brauchbaren Häfen, schicken zudem Amphibienfahrzeuge. Das Signal ist unübersehbar. Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der Erdbebenopfer in Haiti nach dieser schweren Katastrophe. Rebecca Gustafson von der nationalen Hilfsorganisation USAID. Wir werden alle Anstrengungen erbringen, um den Menschen hier zu helfen. Und wir werden so lange hier bleiben, bis man uns nicht mehr braucht. Keine 1000 Kilometer liegt Haiti von der Küste Floridas entfernt. Das Armenhaus der westlichen Welt ist somit nur eine Schiffsreise weit weg von den USA. Sollte in Haiti die Lage außer Kontrolle geraten, sollten die Menschen die Hoffnung verlieren, könnten sich viele aufmachen und zur Flucht entscheiden. Das bliebe nicht folgenlos für die Vereinigten Staaten. US-Außenministerin Hillary Clinton will sich heute in Port-au-Prince ein eigenes Bild von der Lage machen. Der Besuch auch ein Signal an die Erdbebenopfer, die Hoffnung nicht aufzugeben. Die USA nun also an der Schaltstelle für die Hilfstransporte nach Haiti. Im Land selbst sind es aber weiter die Vereinten Nationen und ihre Blauhelme, die das Sagen haben. Sie sind bereits seit mehr als 5 Jahren in Haiti und müssen jetzt Nahrung, Medizin und Zelte zu den Menschen bringen, die Helfer vor möglichen Übergriffen und Plünderungen schützen. Von den Blauhelmen und den anderen UN-Mitarbeitern wird es nun entscheidend abhängen, ob die Menschen in Port-au-Prince tatsächlich bald einigermaßen versorgt werden.
Soweit die Informationen von Martin Polanski zur Lage in Haiti. Morgen Abend gibt es in der ARD eine große Spendenaktion, und zwar in der Sondersendung von Anne Will unter dem Motto Hilfe für Haiti. Anne Will spricht dann mit Politikern, Experten, Betroffenen und Korrespondenten und fragt, was kann Deutschland tun, um Haiti nach dem Erdbeben zu unterstützen. Die Sendung Anne Will Extra wird morgen, also Sonntagabend, im Ersten um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Oke Bandixen liefert uns jetzt noch einige Informationen zu dieser ARD-Sondersendung. Und nach diesem Beitrag nenne ich dann das Spendenkonto. Aus Hamburg jetzt also Oke Bandixen.
Es wird keine gewöhnliche Ausgabe der wöchentlichen Talkrunde sein, sondern eine Sendung, die helfen will. Anne Will wird Bundespräsident Horst Köhler als Gast haben. Was kann Deutschland tun? Welche Hilfe ist jetzt am nötigsten? Auch Rudolf Seiters wird dazu Stellung nehmen, der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Die Schwierigkeiten vor Ort, die dringendsten Sorgen nach dem Beben. Fragen, auf die Experten und Korrespondenten vor Ort in Haiti Antworten geben sollen. Am wichtigsten aber, die Zuschauer können spenden. Reinhold Beckmann wird mit einer Reihe Prominenter am Spendentelefon sitzen. Fernsehkoch Johann Lafer, Schauspielerin Esther Schweins, Tatortkommissarin Simone Tomalla. Sie alle und noch viele andere wollen etwas tun für ein bisschen Hoffnung in Haiti.
Das war ein Beitrag von Oke Bandixen. Wenn Sie spenden wollen für die Erdbebenopfer in Haiti im Rahmen der ARD-Spendenaktion und auch schon jetzt, dann gebe ich Ihnen dafür nun die Angaben. Ihre Spenden gehen an das Bündnis Entwicklung hilft, gemeinsam für Menschen in Not. Das ist der Zusammenschluss von 5 deutschen Hilfswerken. Die Nummer des Spendenkontos lautet 51 51 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Stichwort ARD Haiti. Und nun zum innenpolitischen Streitthema Afghanistan. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel fordert den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ab 2011. Dann würden die Vereinigten Staaten damit beginnen, ihre Truppen zu reduzieren, sagte Gabriel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und deshalb müsse auch Deutschland im Jahr 2011 mit dem Abzug beginnen. Unterdessen hat der Verteidigungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Rainer Arnold die Meldungen begrüßt, wonach Bundeskanzlerin Merkel ein Bündnis mit der SPD für ein neues Afghanistan-Mandat erreichen will. Aus Berlin, Lioba Werrelmann.
Konsens statt parteipolitischem Gezänk. Wenn es um den künftigen Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan geht, wollen Bundesregierung und SPD-Fraktion zusammenarbeiten. Nach Informationen mehrerer Zeitungen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier das so vereinbart. Es soll ein Mandat erarbeitet werden, das für alle Seiten zustimmungsfähig ist. Merkel soll signalisiert haben, dass sie die SPD unbedingt mit im Boot haben will. Es sei oberste Priorität, dass nicht allein die Regierungsfraktionen die Soldaten in den Einsatz schicken. Offiziell bestätigen wollte ein Sprecher der SPD-Fraktion eine solche Absprache nicht. Es sei jedoch nicht unüblich, dass Regierung und Opposition in solche wichtigen Fragen das Gespräch suchten. Der Verteidigungsexperte der SPD-Fraktion Rainer Arnold sagte der Welt am Sonntag, es sei gut, wenn Merkel das Gespräch mit Steinmeier suche. Laut Berichten hat Steinmeier der Kanzlerin seine Bedingungen bereits genannt. Offiziell soll die gesamte SPD mitreden, wenn es um den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan geht. Parteichef Sigmar Gabriel hat für kommende Woche zu einer Afghanistan-Konferenz nach Berlin geladen. Anschließend soll ein Beschluss des SPD-Vorstands zu Afghanistan Land auf, Land ab diskutiert werden. Gabriel hatte bei seiner Wahl im November den SPD-Mitgliedern mehr Mitsprache versprochen. Der für Außenpolitik zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andreas Schockenhoff, sagte dem Magazin Focus, es sei durchaus möglich, dass man kurzfristig mehr deutsche Soldaten und Polizisten benötige. Das sei dann tragbar, wenn man dafür auch früher abziehen könne. Die Deutsche Polizeigewerkschaft zeigt sich skeptisch angesichts der Pläne, mehr Polizeiausbilder nach Afghanistan zu schicken. Ihr Sprecher Rainer Wendt sagte der Online-Ausgabe der Bild, man bilde Kämpfer für die Taliban aus. Denn die zahlten das Doppelte. Unterdessen zitiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel aus dem geheimen 500 Seiten starken NATO-Bericht zum Luftangriff von Kunduz. Demnach hat der deutsche Oberst Klein, der den Angriff anordnete, offen eingeräumt, dass er nicht nur die Tanklastwagen treffen wollte, sondern auch die Aufständischen, die die Tanklaster entführt hatten. Außerdem habe Klein den NATO-Ermittlern gegenüber zugegeben, dass er bewusst gelogen habe, um die amerikanischen Piloten dazu zu bewegen, die Bomben abzuwerfen. Dazu hätten deutsche Truppen Feindberührung haben müssen. Die Piloten sollen mehrfach nachgefragt haben, ob dies der Fall sei, und Klein habe seinen Fliegerleitoffizier entsprechend antworten lassen. Bei dem Angriff starben bis zu 142 Menschen. Nach Ansicht des Spiegel gerät Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU, durch den NATO-Bericht in Bedrängnis. Zu Guttenberg hatte den Luftangriff erst spät als nicht angemessen bewertet und dies damit begründet, dass ihm vorher nicht alle Details bekannt gewesen seien. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte mit, es sei mittlerweile ermüdend, darauf hinzuweisen, dass die geänderte Meinung des Ministers auf der Gesamtschau aller Dokumente beruhe. Alles Weitere werde der Untersuchungsausschuss bringen.
Aus Berlin berichtete Lioba Werrelmann. Knapp 2 Wochen vor der internationalen Afghanistan-Konferenz in London ist das neue Kabinett in Kabul noch immer nicht vollständig. Der afghanische Präsident Karzai ist heute beim 2. Anlauf zur Regierungsbildung erneut gescheitert. Die politische Krise am Hindukusch hält damit weiter an. Aus Kabul meldet sich Kai Küstner.
Auch rund 5 Monate nach der Wahl in Afghanistan hat Präsident Hamid Karzai noch kein komplettes Kabinett beisammen. Alle Vorschläge Karzais für die Ministerposten müssen vom Parlament bestätigt werden. Doch das hat nun erneut mehr als die Hälfte der Kandidaten abgelehnt. Damit ist es fraglich, ob der Präsident noch vor der Afghanistan-Konferenz in London am 28. Januar eine Regierungsmannschaft wird vorweisen können. Am Montag geht das Parlament in die Winterpause. Falls Karzai den Abgeordneten nicht den Urlaub streicht, wird die Regierungsbildung wohl noch Wochen dauern. Bereits vor 14 Tagen hatte der Präsident seine erste Kabinettsliste vorgelegt. Überraschend hatte das Parlament damals schon die Mehrzahl, nämlich 17 von 24 Kandidaten, durchfallen lassen. Nun hat es erneut mehr als die Hälfte der Karzai-Kandidaten blockiert. 10 Ministerposten sind weiterhin unbesetzt. In Kabul wird Karzais Scheitern auch im zweiten Anlauf als Niederlage für den aus der Wahl ohnehin geschwächt hervorgegangenen Amtsinhaber gesehen. Er hätte, so heißt es gerne vor London, eine Regierung vorgezeigt. Auf der anderen Seite haben die mächtigsten Minister das Parlament passiert. Die Posten für das Verteidigungs-, Innen- und Finanzministerium sind also besetzt. In einer ersten Reaktion ließ der eben erst wiedergewählte Karzai verlauten, er respektiere die Entscheidung des Unterhauses, weil sie im Einklang mit der Verfassung gefällt worden sei.
Aus Kabul berichtete Kai Küstner. Nach der globalen Enttäuschung über den gescheiterten UN-Klimagipfel in Kopenhagen richten Sie nun den Blick nach vorn. Die EU-Umweltminister beraten heute im spanischen Sevilla über das gemeinsame weitere Vorgehen in der Klimapolitik. Die Teilnehmer des Weltklimagipfels haben im Dezember vereinbart, dass jedes Land bis zum 31. Januar dem UN-Klimasekretariat in Bonn sein konkretes Ziel zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes nennen wird. In Sevilla debattieren die EU-Umweltminister nun über den Umfang der Verringerung des CO2-Ausstoßes. Mehr dazu aus Südspanien von Wolfgang Landmesser.
Ob und wann draufsatteln bei den EU-Klimazielen, darum ging es bei den Gesprächen der Umweltminister in Sevilla. Mit dem Angebot, die CO2-Emissionen um 20% zu reduzieren, war die EU in die Verhandlungen von Kopenhagen gegangen. 30% weniger CO2-Emissionen hatte die EU noch in der Hinterhand. Doch am Ende bewegten sich die anderen Staaten doch nicht. Trotzdem muss Europa jetzt vorangehen, fordert Juul Leinen, Vorsitzender des Umweltausschusses im Europäischen Parlament.
Ich bin der festen Überzeugung und das Europäische Parlament ist der Überzeugung, dass wir die 30% schaffen, ohne übergroße Anstrengungen, ohne uns in Nachteile zu bringen. Im Gegenteil, wenn wir der Wirtschaft die Vorgabe geben, dann werden sie investieren, sie werden ihre Forschungen in diese Richtung ausrichten.
Doch nicht alle Länder wollen mehr bieten. Polen und Italien zum Beispiel halten 20% für ausreichend. Und so wird die EU auch Ende des Monats ein 20 und nicht 30% Reduktionsziel an das Klimasekretariat nach Bonn melden. Doch dabei kann es nicht bleiben, sagt Bundesumweltminister Norbert Röttgen.
20% ist nicht die globale Antriebskraft, mit der Europa Nummer 1 wird.
Die Bundesregierung will vorangehen. Deutschland soll bis 2020 40% weniger CO2-Emissionen produzieren im Vergleich zu 1990. Das Klimaziel zu erhöhen reiche allein aber nicht. Aus Europa müsse mehr Druck als bisher kommen, ist der Umweltminister überzeugt.
Ich glaube, wir sollten als Schlussfolgerung aus Kopenhagen ziehen, den Ansatz, dass wir nun die anderen antreiben. Denn Chinesen, Amerikaner und andere sehen doch diesen Wettbewerb. Sie machen ihn ja auch zu Hause. Und darum dürfen wir jetzt nicht zurückfallen, sondern unseren strategischen Ansatz darin sehen, den Wettbewerb um ökonomische und Klimamodernisierung zu eröffnen und Europa zum Treiber zu machen, ökonomisch und ökologisch.
Green Technology, grüne Technologie ist hier das Schlagwort. Wenn die europäische Industrie auf Klimafreundlichkeit setze, bringe das einen weltweiten Wettbewerb in Gang. Das senke den Kohlendioxidausstoß und nutze der europäischen Wirtschaft, sagt auch EU-Umweltkommissar Stavros Dimas.
My opinion is that this will provide.
Ein 30%-Ziel wäre ein starker Anreiz, die Wirtschaft ökologisch zu gestalten, für grüne Technologie, für saubere Technologie zu sorgen. Und Europa ist im Vorteil, wenn es sich als erster Kontinent in diese Richtung bewegt. Es würde den grünen Unternehmen helfen und eine Menge Arbeitsplätze schaffen. In den kommenden Monaten muss die EU ihre Strategie noch klarer gestalten. Aber es gebe durchaus Ansätze für Fortschritt. So hatten sich in den letzten Stunden des Weltklimagipfels über 20 wichtige Länder und Regionen zusammengetan, ohne allerdings ein konkretes Abkommen zu erreichen.
Soweit Wolfgang Landmesser aus Sevilla. Zum Abschluss seiner China-Reise hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle eine positive Bilanz gezogen. Aber wer für Menschenrechte eintritt, braucht einen langen Atem, so der FDP-Politiker. Aus Peking berichtet Barbara Kostolnik.
Guido Westerwelle kann zufrieden sein. Zwar ziert sein Bild nicht großformatig das Titelblatt von China Daily, einer englischsprachigen Tageszeitung, aber ganz unten auf Seite 1 wird sein Besuch eben doch erwähnt. Sein Fazit lautet daher:
Das ist insgesamt eine sehr positive Reise und es zeigt sich, dass werteorientierte Außenpolitik und interessensgeleitete Außenpolitik keine Gegensätze sind.
Einen Balanceakt hat er seine Reise genannt. Nach China, ins Land des Exportweltmeisters, aber auch in ein Land, in dem weltweit die meisten Todesurteile vollstreckt werden. Westerwelle weiß um den Spagat.
Wir wollen exportieren, wir wollen Märkte erobern, damit auch in Deutschland Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze entstehen. Aber wir wollen gleichzeitig auch nicht darauf verzichten, für unsere Werte einzutreten.
Der Bundesaußenminister ist in China nicht leise aufgetreten. Er hat das Reizthema Tibet, den Dalai Lama, aber auch Meinungsfreiheit und Pressefreiheit mit seinen Gesprächspartnern kontrovers diskutiert. Seine Erwartungen waren den Umständen angemessen. Realistisch.
Ich habe nicht erwartet, dass ich zu meiner Antrittsreise als Außenminister nach China fahre, abreise und alles ist anders.
Westerwelles Maxime lautet: Dialog, steter Tropfen hüllt den Stein. Und er hat schnell gelernt, dass es in China vor allem um eines geht, dass alle Seiten das Gesicht wahren können.
Es ist in der Außenpolitik und gerade, denke ich, im Verhältnis zu China sehr wichtig, dass man die Regeln der Form wahrt. Dann kann man auch sehr unbequeme Wahrheiten zum Ausdruck bringen.
Zum Beispiel eben Menschenrechtsverletzungen und Urteile wie das jüngste gegen den Dissidenten, der eine 11-jährige Haftstrafe antreten muss, weil er sich für politische Reformen ausgesprochen hatte. Westerwelle, Vorsitzender der selbsternannten Bürger- und Menschenrechtspartei FDP, hat auch das thematisiert.
Natürlich sind wir sehr beunruhigt über Nachrichten von Verhaftungen und über drakonische Gefängnisstrafen. Aber was ist die Alternative? Den Dialog zu beenden, das ist jedenfalls keine Alternative. Denn damit lässt man genau diejenigen im Stich, die man ja schützen möchte.
Am letzten Tag seiner Reise trifft er in Peking noch auf chinesische Vertreter der Zivilgesellschaft. Namen werden keine genannt, aus Furcht vor Repressalien.
Soweit der Bericht von Barbara Kostolnik zum Abschluss der China-Reise von Bundesaußenminister Westerwelle. In Istanbul wird heute die Nacht der Nächte gefeiert. Mit einem Riesenfeuerwerk und einer Bühnenshow startet Istanbul heute offiziell in das Jahr als Kulturhauptstadt Europas 2010. Die Stadt am Bosporus ist in diesem Jahr neben Essen mit dem gesamten Ruhrgebiet und der ungarischen Stadt Pécs die dritte Kulturhauptstadt in Europa. Aus Istanbul, Ulrich Pick.
Istanbul. The most inspiring city in the world.
Istanbul, die inspirierendste Stadt der Welt. So lautet der Slogan der Millionenmetropole am Bosporus, die Europa und Asien verbindet und über Jahrhunderte hinweg bis heute ein wichtiges kulturübergreifendes Zentrum ist. Um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen, wurden aus insgesamt mehr als 2200 Vorschlägen 451 Projekte offiziell bewilligt, darunter Ausstellungen, Tanz, Theater und Konzerte. Außerdem, so hieß es, sollten große Teile der historischen Altstadt restauriert werden. Doch die Euphorie, die aufbrach, als Istanbul zur Kulturhauptstadt gewählt wurde, ist nur noch bedingt zu spüren. Denn es hat sich Enttäuschung unter den Kulturschaffenden breit gemacht. Einer von ihnen ist Mehmet Ulu, der Leiter des bekannten Musikclubs Babylon.
Diejenigen, die die Kulturhauptstadt offiziell organisieren, haben eine ganz andere Vorstellung von Kultur als ich. Kultur bedeutet nicht nur, Altes zu bewahren. Istanbul ist eine Metropole, die lebt und die im Moment etliches an Kultur produziert. Nicht nur in der Musik, auch in der Fotografie, im Tanz, was auch immer. Das sollte auch im Programm vertreten sein. Aber ich sehe nichts davon.
Hinzu wurde ein weiterer Vorwurf laut. Es seien Unregelmäßigkeiten und Vetternwirtschaft bei der Verteilung des Geldes aufgetreten, hieß es, sodass für die Kulturschaffenden, die sich seit Jahren für das Projekt intensiv engagiert hätten, jetzt kaum noch etwas aus dem Finanztopf übrig blieb. Diesem Vorwurf allerdings tritt Cekip Avdagic, der Vorsitzende des Vorbereitungskomitees, entgegen.
Das ist eine ungerechte Behauptung. Als die Vorbereitungen auf das Kulturhauptstadtjahr begannen, hat uns das Finanzministerium ein Etat zur Verfügung gestellt, das in folgendem Verhältnis geteilt werden sollte. 30% für Kunst- und Kulturprojekte, 70% für Urbanisierung, Restauration und Renovation. Das war von vornherein angekündigt. Für das Jahr 2010 wird das Verhältnis zugunsten von Kunst- und Kulturprojekten verschoben, auf ein Verhältnis von 40-60%.
Der offizielle Startschuss für die Kulturhauptstadt 2010 fällt heute Abend am Goldenen Horn. Hierzu finden gleichzeitig an unterschiedlichen Orten der Stadt öffentliche Events statt.
Soweit der Beitrag von Ulrich Pick aus Istanbul. Istanbul, die Kulturhauptstadt Europas 2010, das klingt nach vielen Möglichkeiten. Die türkische Millionenstadt in Bewegung, in Kontakt mit dem ganzen Europa, junge Künstler, die Aufmerksamkeit schaffen und Netzwerke knüpfen. So könnte es sein. Allerdings, nach heftigen Skandalen um die Organisatoren der Kulturhauptstadt Istanbul, titelte eine türkische Zeitung Hauptstadt der Korruption. Noch ist aber nicht ausgemacht. Istanbul, Kulturhauptstadt Europa 2010, Aufbruch oder Bruchlandung? Ein Kommentar von Ayça Tolun.
Bühne frei für Istanbul. So das selbstbewusste Motto für die dritte europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2010. Während das Ruhrgebiet sich mit der etwas angestrengten Devise Wandel durch Kultur, Kultur durch Wandel präsentiert, ist man in Istanbul einmal mehr überzeugt, sowieso die Wiege der europäischen Zivilisation zu sein. Das übrigens lernt jedes türkische Kind schon in der Grundschule. Und gerade deshalb stößt die ewige Diskussion darüber, ob die Türkei in die EU gehört oder nicht, auf so viel Unverständnis am Bosporus. Als 2006 Istanbul zusammen mit dem Ruhrgebiet und mit der ungarischen Stadt Pécs zur europäischen Kulturhauptstadt gewählt wurde, war die Freude in der Türkei groß. Endlich würde man einen weiteren Beweis für die EU-Reife des Landes anführen können. Und die Istanbuler selbst, die freuten sich am meisten. Ahnten sie doch, dass sich nun einiges an der schlechten Infrastruktur ihrer 16-Millionen-Stadt zum Besseren wenden könnte. So ist es dann auch gekommen. Große Summen der Projektgelder wurden nicht in die Kunst- und Kulturprojekte, sondern in Infrastrukturmaßnahmen gesteckt. Immer wieder kursierten Korruptionsvorwürfe. Ein Skandal, der allerdings nur die Kunst- und Kulturszene im Land erregt hat, nicht aber die türkische Öffentlichkeit. Denn für die Mehrheit der Türken ist das Etikett europäische Kulturhauptstadt tatsächlich eher ein Instrument der Tourismusförderung. Denn im Vergleich zu Städten wie London, Paris oder auch Rom, so glauben zumindest die stolzen Türken, wird Istanbul, diese Wiege der westlichen Zivilisation, die sich gleich auf zwei Kontinenten ausbreitet, um den Orient und Okzident zu vereinen, von Touristen viel zu sehr vernachlässigt. Da kommen die Ehren einer europäischen Kulturhauptstadt gerade recht. Dass aber der Grundgedanke der europäischen Kulturhauptstadt nicht nur auf die Tourismusförderung der erwählten Städte zielt, sondern dass eine europäische Kulturhauptstadt ganz besonders seine Einwohner mit Kunst und Kultur aus der Mitte der eigenen Gesellschaft beglücken sollte, so wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, das ist in Istanbul kaum ein Thema. Die wenigen Kritiker bemängeln aber genau das. Eine ehrenwerte Veranstaltung wie die europäische Kulturhauptstadt zur profanen Tourismusförderung und zur korrupten Geschäftemacherei verkommen zu lassen, das ist der beste Beweis dafür, dass die Türkei weder Bürgergesellschaft ist, noch wirklich europareif, sagen sie. Und das zu Recht. Doch die Touristen, die sich vorgenommen haben, Istanbul gerade dieses Jahr zu besuchen, weil sie europäische Kulturhauptstadt ist, die muss das alles nicht beunruhigen. Denn viele historische Sehenswürdigkeiten sind frisch restauriert, neue Hotels eröffnet, Straßen ausgebaut und vor allem die Taxifahrer, die werden geschult, weniger zu rasen, nicht an den Taxametern zu hantieren und keine teuren Umwege zu fahren. Also Bühne frei für Istanbul, trotz so einiger Schönheitsfehler.
Das war ein Kommentar von Ayça Tolun für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Pläne zur kompletten Räumung des maroden Atommülllagers Asse und zur Endlagerung der Abfallfässe im Schacht Konrad bei Salzgitter stoßen auf Skepsis. Salzgitters erster Stadtrat Reinhard Worok erklärte heute, die Betriebsgenehmigung für den Schacht Konrad gelte nicht für die Abfälle aus der Asse. Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte gestern bekannt gegeben, dass die rund 126.000 Fässer mit radioaktivem Material aus der Asse herausgeholt werden sollen. Auch der Vorsitzende der Entsorgungskommission des Bundes äußerte heute Zweifel an der Umsetzung dieser Maßnahme. Informationen von Jürgen Jenauer.
Vor allem die Entsorgungskommission des Bundes, kurz ESK, die die Regierung in kerntechnischen Fragen berät, sieht die geplante Räumung skeptisch. Der Vorsitzende der ESK, Michael Seiler, sagte in der Frankfurter Rundschau, es sei nicht geklärt, wie lange es überhaupt dauern würde, die Fässer aus dem Bergwerk zurückzuholen. Der kalkulierte Zeitplan sei sehr optimistisch. So seien für die Bergung eines Fasses nur 4,8 Minuten vorgesehen. Das ist laut Seiler spätestens dann nicht mehr zu schaffen, wenn statt der geplanten ferngesteuerten Maschinen Menschen eingesetzt werden müssten. Das könnte nötig werden, wenn die Abfälle mittlerweile stärker komprimiert worden sind und erst gelöst werden müssen. An der Räumung geht nach der Überzeugung des Bundesamtes für Strahlenschutz aber trotzdem kein Weg vorbei. Der Präsident des Amtes, Wolfram König, erklärte gestern:
Für mich ist jetzt die Frage als verantwortlicher Betreiber der Asse, wie schaffe ich es unter diesen sehr schwierigen Randbedingungen, die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten? Und hier ist der Weg der Rückholung der beste Weg, um noch die Sicherheit auch für zukünftige Generationen gewährleisten zu können.
König räumte aber auch ein, dass die geplanten 10 Jahre bis zur vollständigen Räumung möglicherweise nicht ausreichen, um alle Fässer aus dem Salzstock herauszubekommen. Jetzt müsse erst einmal geprüft werden, in welchem Zustand die teils 40 Jahre alten Atommüllbehälter seien. Allerdings dränge die Zeit.
Heute kann keiner eine Aussage darüber machen, ob es nicht morgen eventuell zu einem unbeherrschbaren Wasserzutritt kommt. 12 Kubikmeter laufen ja schon tagtäglich in die Grube ein.
Bis 2020, so die Schätzung, soll die Asse noch stabil sein. Das Bundesamt will diese Frist auch dadurch sicherstellen, indem Kammern des Salzstocks mit Spezialbeton verfüllt werden. Die Kosten für die Maßnahme, um die rund 126.000 Atommüllfässer wieder aus der Schachtanlage herauszuholen, werden auf mindestens 2 Milliarden Euro geschätzt.
Soweit Jürgen Jenauer zur Diskussion um die Zukunft des Atommülllagers Asse. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erhält den Internationalen Karlspreis 2010. Das wurde heute in Aachen bekannt gegeben. Mehr dazu von Susanne Bode.
Donald Tusk hatte in seiner Regierungserklärung 2007 die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon und die Einführung des Euro in Polen angekündigt. Außerdem trat er für die Verbesserung der Beziehungen zu Deutschland ein. Für das Aachener Karlspreis-Direktorium hat Polens Premierminister damit wesentlich zur Einheit Europas beigetragen. Denn durch die Zustimmung Polens wurde letztlich auch ein Signal in Irland und vor allem in Tschechien gesetzt, sodass der Vertrag von Lissabon schließlich in Kraft treten konnte. Vor allem aber gilt Donald Tusk als Symbolfigur für die Überwindung eines antieuropäischen Nationalismus. Der 52-Jährige habe die Jugend in Polen für den europäischen Gedanken gewinnen können, so das Aachener Karlspreis-Direktorium. Tusk hat bereits in Aachen seine Freude über den Preis ausgedrückt. Der Karlspreis wird wie jedes Jahr am Himmelfahrtstag im Krönungssaal des Aachener Rathauses verliehen.
Soweit die Informationen von Susanne Bode. Und für alle Fußballfans gilt nun, die Durststrecke ist vorbei, Ende der Winterpause. Frage an meine Kollegin Nicole Seifert, wie sind die Vereine in die Rückrunde gestartet?
Ja, das Topspiel läuft ja gerade noch zwischen Stuttgart und Wolfsburg. Hier steht es Mitte der ersten Halbzeit noch 0:0. Und Bayer Leverkusen ist heute mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. Beim 4:2 gegen Mainz musste Leverkusen und Mittelfeldspieler Simon Rolfes allerdings erst einmal einem 0:1 Rückstand hinterherlaufen.
Wir sind am Anfang nicht gut aufgepasst. Dann haben wir schnell den Schalter umgelegt, eine richtige Reaktion gezeigt. Und ja, dann war es wichtig, einfach das Spiel gewonnen haben heute.
Ja, denn Leverkusen hat damit die Tabellenführung zurückerobert. Die hatte gestern Bayern München kurzzeitig durch den 2:0-Sieg gegen Hoffenheim übernommen. Außerdem gewann Bochum in Mönchengladbach mit 2:1. Hamburg besiegte Freiburg 2:0. Hannover verlor gegen Berlin 0:3. Und Frankfurt gewann gegen Bremen mit 1:0. Kommen wir zum Wintersport und da gab es heute viele Top-Platzierungen für die deutschen Starter. Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding hat Arndt Peiffer den Sprung aufs Siegerpodest nur knapp verpasst. Peiffer landete beim 15 Kilometer Massenstartrennen auf Platz 4. Bei den Frauen belegte Simone Hauswald Rang 2 vor Magdalena Neuner, Martina Beck und Kathi Wilhelm landeten auf den Plätzen 3 bis 5. Der Rodelweltcup in Oberhof war voll und ganz in deutscher Hand. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es einen Dreifacherfolg. Im Einer siegte Tatjana Hüfner, im Doppelsitzer führten André Florschütz und Thorsten Wustlich den Dreifachtriumph der Deutschen an. Und Bob-Olympiasieger André Lange gewann den Weltcup in St. Moritz. Bei den Frauen belegte Sandra Kiriassis Platz 2 vor Claudia Schramm. Die deutschen Skirennläuferinnen haben 4 Wochen vor den Olympischen Spielen beim Weltcup Riesenslalom in Maribor eine sehr gute Leistung gezeigt. 4 Starterinnen kamen unter die besten 10, allen voran Maria Riesch auf Platz 2. Katrin Hölzl wurde 4., Viktoria Rebensburg 8., Lena Dürr wurde 9. Und nochmal kurz zum Fußball. Stuttgart führt nun gegen Wolfsburg mit 1:0. Und das war's vom Sport.
Ja, vielen Dank, Nicole Seifert. Und damit geht auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend im Studio. Dankt fürs Zuhören. Claudia Dammann.